Ich möchte gerne ein Bibelwort verlesen aus Lukas, dem 24. Kapitel und die Verse 1 bis 8. Ganz früh am Sonntagmorgen nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Und als sie die Grabkammern betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Normalerweise bringt man ja die Botschaft von Engeln sehr mit Weihnachten in Verbindung. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So Weihnachtsengel, zur Weihnachtszeit gibt es überall Engel. Aber heute heißt diese Predigt die Osterbotschaft der Engel, weil auch in diesem Geschehnis, in der Auferstehung unseres Herrn, Engel dabei waren und ganz, ganz hochinteressante Sachen gesagt haben für die Menschen damals und auch für uns heute. Das Erste, was wir hören, was dieser Engel sagt zu den Frauen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und so einen ganz leichten Vorwurf darin kann ich nicht überhören. Wisst ihr denn nicht mehr, sagte Engel, er hat's euch doch gesagt, dass er am dritten Tag aufstehen würde. Und da haben sie sich dran erinnert. Und ich finde diese Ausgangsposition, mit dem das alles losgeht an diesem ersten Ostertag, so hochinteressant. Und es hat auch ganz viel mit uns, glaube ich, zu tun und mit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Da sind Frauen, die sind so hingegeben, dass sie früh am Sonntagmorgen aufstehen. So sehr lieben sie Jesus. Völlig hingegebene Leute, sie lieben Jesus, keiner von den Aposteln war dabei, nur Frauen, ganz früh aufgestanden und dann haben sie etwas angerichtet, sie haben Öle gemischt und damit sollte der Leichnam noch einmal behandelt werden, dass das alles gut riecht und dass es alles gut ist. Also voller Hingabe dienen sie einem toten Jesus, einem von ihnen totgewähnten Jesus und sie machen richtig was los, sie geben sich richtig Mühe, um ihm zu dienen. Und dann ist der Engel da und sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist doch auferstanden, er hat es euch doch gesagt. Und ich glaube, oft standen wir schon oder stehen in der gleichen Gefahr. Nämlich, dass wir vielleicht in Phasen Jesus so dienen, als wäre er tot. Wir sagen nette Sachen über ihn. Wir halten sein Andenken in Ehren. Vielleicht spenden wir etwas, wir tun alle möglichen Dinge. Aber vielleicht haben dabei ganz wenig auf der Rechnung, dass er wirklich lebt und dass er wirklich dabei ist bei alledem, was wir tun wollen für das Reiche Gottes. Das ist der Unterschied dazwischen, ob man nun regelmäßig Gebete spricht oder ob man Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn hat. Gebete spricht man in vielen Religionen und ich will das auch gar nicht so werten, aber ich weiß, dass es Phasen gab in meinem Leben, da habe ich eher Gebete gesprochen. Ich bin ja nun schließlich Christ. Und wenn du dann Pastor bist, dann bist du ja nochmal irgendwie Profi-Christ. Und Gebete sprechen gehört schon dazu. Aber auch immer wieder, dass ich diese Worte hören durfte in meinem Herzen im Laufe der Jahrzehnte. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er lebt. Er will dir begegnen. Er will mit dir unterwegs sein. Deine Hingabe ist wunderbar. Nun glaube, dass er lebt und glaube, dass er an deiner Seite sein möchte, wenn du ihm dienst. Und was ich hochinteressant finde, das ist unserem Herrn Jesus selbst passiert, als er noch lebte. Das finde ich, das schlägt ihm fast den Boden auf. Da ist er mit seinen Jüngern unterwegs und hat gepredigt. 5000 Männer waren da. Und Historiker, Theologen, Fachleute sagen, das müssen dann so um die 20.000 Menschen gewesen sein, wenn du noch Frauen und Kinder dazu rechnest. Und Jesus predigt sehr, sehr lange und die Leute hängen an seinen Lippen. Er predigt das Reich Gottes und sagt dann zu seinen Jüngern, die Jünger sagen dann zu ihm, hey, du musst jetzt allmählich mal hier zum Ende kommen, weil so viele Tausende von Leuten und die haben den ganzen Tag nicht gegessen, die müssen noch was zu essen haben. Und dann lesen wir in Matthäus 14, Vers 16, Jesus aber sprach zu ihnen, Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, aber wir haben nichts hier. Wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Da steht Jesus und sie wissen, er ist der Sohn Gottes. Sie wissen, sie haben seine Wunder gesehen und sagen, wir haben nichts hier außer 5 Brote und 2 Fische. Und wenn man dort korrigieren wollen würde, müsste man doch zumindest sagen, Sekunde mal, Freunde, ihr habt 5 Brote, 2 Fische, den Auftrag Jesus und Jesus, der selber hier steht und er es vermehren wird. Und bis zum heutigen Tag dürfen wir unsere 5 Brote und unsere 2 Fische bringen, einfach in dem Glauben, dass der Heilige Geist da ist und dass das vermehrt. Als ich heute Morgen in die Kirche kam, da war das Lobpreisteam hier und die haben schwer gearbeitet, die haben geprobt für diesen Gottesdienst, haben die Lieder gesungen. Könnte man ja auch sagen, meine Güte, der Heilige Geist ist hier und wirkt, das geht alles von alleine. Nimm einfach deine Gitarre und spiel mal, wie der Geist dich führt. Das, irgendwie wird das schon. Haben wir nicht gemacht. Wir haben immer nur 5 Brote und 2 Fische, aber die müssen wir bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Unsere 5 Brote, unsere 2 Fische, das, was wir tun können. Aber damit ist es nicht zu Ende, sondern wir dürfen wissen, dass wir im Auftrag des auferstandenen Herrn unterwegs sind und dass er auch in deinem Leben deine 5 Brote und deine 2 Fische immer vermehren will. Wir stehen als Kirche seit Jahrtausenden vor einem Auftrag, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Das Reich Gottes will auf die Erde kommen. Und oftmals ist Gott gescheitert, weil vielleicht Menschen nicht bereit waren, 5 Brote und 2 Fische einzusetzen. Da, wo wir bereit sind, alles einzusetzen, da ist der auferstandene Herr da und er wirkt mit uns. Wie wunderschön. Wie folgt man also Jesus nach? Es geht nicht darum, seine Worte und sein Andenken zu ehren und vielleicht ein bisschen versuchen, seinem Vorbild zu folgen. Für einen toten Jesus musst du alles tun. Du musst seine Kirche putzen, du musst irgendwie gucken. Aber ein lebendiger Jesus will alles für dich tun durch den Heiligen Geist. Ein lebendiger Jesus will dir immer wieder begegnen, immer wieder dein Herz neu berühren. Was für eine gute Nachricht. Und der Auftrag von uns als Kirche ist es nicht, Grab- oder Denkmalspfleger Jesu zu sein, sondern in der Kraft der Auferstehung mit ihm unterwegs zu sein und sein Reich voranzutreiben. So wie die ersten Christen. Wir lesen in Markus 16, Vers 19. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall das Evangelium. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Sie haben keinem toten Jesus gedient. Sie waren nicht nur in seinem Auftrag unterwegs. Sie waren mit ihm unterwegs. Er ist auferstanden. Wie wunderschön ist das denn? Ich möchte noch mal einen Gedanken aus dem Parallelevangelium aus Matthäus mit euch teilen. Und auch hier geht es um das, was die Engel gesagt haben. Dort heißt es in Vers 5, der Engel wandte sich an die Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht und sagt es zu seinen Jüngern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Auch hier eine ganz, ganz interessante Botschaft der Engel, die bis heute für uns auch relevant sein darf. Nämlich, kommt und seht, geht und sagt. Im Grunde genommen ist das eine Art und Weise, unsere Christusnachfolge zu beschreiben. Was tun Christen? Kommt und seht und geht und sagt. Das ist der Auftrag der Kirche, nicht nur dieser ersten Frauen, sondern der letzten 2000 Jahre. Was bedeutet das, kommt und seht? Nun, zum einen dürfen wir kommen und wirklich mit unseren Gedanken, mit unserer Vernunft wahrnehmen, dass es eine historische Tatsache ist, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Diese historische Tatsache wird viel geleugnet, wird im Bereich des Mystischen oder religiöse Wundererzählungen und das gibt's ja alles gar nicht. Und selbst viele Christen glauben nicht mehr daran und sagen, ja, irgendwie, sein Geist ist noch lebendig, aber an eine leibliche Auferstehung mag ich nicht glauben. Ich möchte euch heute sagen, ich glaube 100%ig daran, dass mein Herr Jesus Christus leiblich auferstanden ist. Ich glaube 100%ig daran, obwohl ich ja auch ein Mensch bin, der in Frage stellen kann und der skeptisch sein kann. Aber Paulus, dem bin ich unfassbar dankbar für diese Verse, die ich noch mit euch teilen möchte, weil die beweisen es für mich letztendlich. In 1. Korinther 15, Vers 5 sagt Paulus Folgendes. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und später den 12 Aposteln. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er dem Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Paulus predigt einen auferstandenen Jesus, der historisch nachweisbar körperlich auferstanden ist. Paulus nennt Zeugen. Nun wissen wir, dass Paulus irgendwann zwischen 64 und 68 nach Christus gestorben ist. Es ist also ein relativ früher Text in seiner Entstehung. Und 500 Leute, sagt er, haben ihn gesehen nach seiner Auferstehung. Und die können gefragt werden. Ja, sagt Paulus, die meisten leben noch. Das heißt, wenn das irgendwie so ein mystisches Ding wäre oder sogar eine religiöse Lüge, die verbreitet werden soll, ja, dann macht Paulus das hier nicht sehr clever. Er nennt Leute, die ihn gesehen haben. 12 Apostel, 500 Leute auf einmal. Und er unterscheidet, und das finde ich auch ganz hochinteressant, er unterscheidet nicht nur zwischen denen, die ihn wirklich körperlich direkt nach seiner Auferstehung gesehen haben, sondern er nimmt die mit hinein, die ihn nach seiner Himmelfahrt und nach Pfingsten erst gesehen haben. Das wird hier so ein bisschen eins, das kann man aber auseinanderdividieren. Zuerst der Petrus, dann die 12 Apostel, das sind die 12 Apostel, die Jesus nachgefolgt sind, immer bei ihm waren. Dann mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit. Und dann in Vers 7, später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Jakobus hier ist nicht der Jünger Jakobus, der war ja einer der 12, dem war er ja schon erschienen. Sondern Jakobus hier ist der leibliche Halbbruder von Jesus, Pastor dann in Jerusalem, dem wir den Jakobusbrief verdanken. Den hat er erst nach seiner Himmelfahrt, ist er ihm begegnet. Also hier sind Leute, die haben den historischen Jesus gesehen, die konnte man fragen. Und hier sind Leute, da wird gar nicht unterschieden. Denen ist Jesus begegnet als der Auferstandene, als er schon längst zur Rechten des Vaters saß. Das fängt an mit Jakobus, seinem Bruder, schließlich allen Aposteln. Es gab also Apostel über die 12 hinaus, zum Beispiel Paulus. Und zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient habe. Ich glaube, die Kirche Jesu Christi tut wohl daran, bei diesen Wahrheiten zu bleiben. Ich glaube, wir tun wohl daran, zu glauben, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Denn nur so haben wir eine Hoffnung, dass er uns auch auferwecken wird eines Tages. Denn Jesus ist ja diesen Weg zuerst gegangen. Die Historizität der Auferstehung Jesu, die ist beweisbar. Mit aller Vernunft. Aber Vernunft ist ja nicht alles. Nein, er will dir auch persönlich begegnen. So wie Paulus sagt, zuletzt ist er dann mir erschienen. Nach seiner Himmelfahrt, nach Pfingsten. Zuletzt ist er dann mir erschienen. Jesus will jedem einzelnen Menschen erscheinen. Wie wunderschön ist das denn? Und heute Morgen haben wir eine Kirche, wo bestimmt ganz, ganz viele Leute ein Zeugnis sagen könnten, wie Jesus ihnen erschienen ist. Nein, das ist nicht immer gleich. Nein, er redet nicht mit uns von morgens bis abends. Und nein, das ist schon eine Sache, die geht durch Höhen und Tiefen. Manchmal ist unser Glaube herausgefordert. Manchmal sind wir wie die Jünger in einem Boot und wir wissen, dass Jesus da ist, aber er schläft irgendwo. Ja, mischt sich nicht ein. Was machen wir jetzt? Und dann später kamen sie auf das Richtige. Sie haben ihn geweckt. Er will uns persönlich begegnen. Christsein bedeutet nicht, dass ich eine Anzahl von Glaubenssätzen und von theologischen Richtigkeiten in meinem Kopf habe und diese bejahe. Das kann sehr hilfreich sein. Aber das ist noch nicht Christsein, das tun ganz viele Menschen. Sondern Christsein bedeutet in der Tat, dass ich die Hand des auferstandenen Christus ergreife. Ja, dass er mir begegnen will, dass er sein Leben, dass ich mein Leben mit ihm teilen darf und er möchte sein Leben mit mir teilen. Wir dürfen ihm persönlich begegnen, so wie Paulus. Kommet her und seht. Und dann kommt der zweite Teil der Nachfolge Jesu. Gehet hin und sagt. Und ich glaube, das steht in einem direkten Verhältnis zueinander. Je mehr du den Auferstandenen in deinem Leben erlebst, Je mehr Jesus für dich nicht nur Theorie und Glaubenssätze und ein bisschen Gemeinde ist, sondern je mehr du ihn erlebst, je mehr du kommst und siehst, desto mehr kannst du gehen und hast etwas zu sagen. Und dann brauchst du auch nicht mehr Gottes Rechtsanwalt sein, der mit wahnsinnig schwierigen Argumenten unterwegs ist, Menschen zu überzeugen vom wahren Glauben. Das ist sehr, sehr mühsam. Und es gelingt nur sehr, sehr selten. Ja? Den Glauben an Jesus Christus ist keine Sache, die wir mit Argumenten vermitteln können. Oder vielleicht mal ein Ausnahmefall. Aber selbst dann geht nichts ohne den Heiligen Geist. Nein, du bist unterwegs als sein Zeuge. Du bist unterwegs als jemand, dem er begegnet ist. Du bist unterwegs als jemand, der sein Leben mit ihm teilt. Und wir sind nicht Gottes Rechtsanwälte, Gott sei Dank, denn da sind so viele Fragen offen. Nein, wir sind Zeugen. Zeugen dessen, was wir mit Jesus Christus erleben. Wie er unser Leben bereichert hat, wie er uns führt, wie er geheilt hat oder wie er eingegriffen hat und wie er versorgt hat. Wir sind unterwegs mit Jesus. Und je mehr wir kommen und sehen, er lebt, er will in unserem Leben aktiv sein, etwas dazu sagen. Wir sind berufen, seine Anliegen mit ihm umzusetzen. Sein Anliegen war eins und ist eins. Als er auf die Erde kam, sagte er, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt beginnt es, das Reich Gottes geht los. Und nun 2000 Jahre später dürfen wir erleben, wie das Reich Gottes auch immer weiter wächst. Ja, wir erleben auch Abfall vom Glauben in manchen Ländern und eine Verflachung. Wir sehen große Erweckungen auf anderen Kontinenten. Jesus sitzt auf dem Thron zur Rechten des Vaters. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er wartet auf uns, dass wir kommen und sehen und dann gehen und sagen. Und dieses Gehen und Sagen eben nicht in eigener Kraft und nicht in Religiosität, sondern wir suchen den Lebendigen nicht bei den Toten. Er ist dabei. Er ist dabei. Was für ein wunderschönes Evangelium. Wir sind berufen, seine Anliegen mit ihm umzusetzen, sein Reich zu bauen, die Errettung in Christus zu predigen, Barmherzigkeit zu leben, Anwälte der Armen und Unterdrückten zu sein, ihre Wut, ihre Trauer, ihre Empörung zu spüren, in dieser Welt für Gerechtigkeit aufzustehen, auch mit einer scharfen prophetischen Stimme, da wo es sein muss. Geht und sagt der Welt, dass Jesus lebt und dass er das All mit sich selbst und mit Gott versöhnt hat. Damit möchte ich gerne schließen mit einem Vers, der mir in letzter Zeit sehr groß geworden ist. Kolosser 1 von Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, durch Jesus das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Wow. Gott hat in Christus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung das All, die gesamte Schöpfung, das All, und hier ist dann die Rede von Himmel und von Erde, mit sich versöhnt. Unilateral, also nur von sich aus. Da hat noch keiner das angenommen. Da hat noch keiner einen Schritt auf Jesus zugetan. Gott sandte seinen Sohn zur rechten Zeit mit einem Plan. Nämlich diese gefallene Welt, diese gefallene Schöpfung mit Gott zu versöhnen. Dass es sei wie am Anfang. Himmel und Erde vereinen sich beide. Deshalb ist Christus gekommen. Und das ist unsere Botschaft. Wir sind Teil dieses Reiches, das immer weiter kommen will. Wir sind die, die mit 5 Broten und 2 Fischen sagen, bist du sicher, Herr Jesus, dass das reicht? Und er sagt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Baby. Das werden wir vermehren. Wir sind die, die erleben dürfen und erleben sollen, wie das Reich Gottes immer weitergeht in unserer Zeit. Und die fest daran glauben, weil er auferstanden ist, wird er auch wiederkommen eines Tages. Und darauf warten wir als Christen. Was für eine wunderschöne Botschaft. Gott hat beschlossen, durch Jesus das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Wir haben es angenommen, viele wissen es noch nicht. Aber je mehr wir mit ihm unterwegs sind, desto mehr werden wir davon reden, desto mehr werden wir das erleben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Amen.